I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film mit Martin und Markus. Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja Markus, wir werden heute zusammen keinen Film kommentieren, sondern uns mit der Frage beschäftigen, wie es mit der Zukunft des Films und des Kinos aussieht. Aber zu Beginn noch kurz der Hinweis, I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer und ihr könnt Steady-Unterstützer werden. Alle Infos dazu unter martinbornemeyer.de oder in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank für euren Beitrag. Ja Markus, jetzt zu Beginn mal kurz die Frage, wie kam es dazu, dass wir uns heute mit dem Thema Streaming, Filme und die Zukunft des Kinos allgemein beschäftigen werden?
Ja, ist ja auch überhaupt nicht hochgegriffen, so was du gerade gesagt hast, ne? Wir beschäftigen uns mit der Zukunft des Kinos.
Genau,
also, ja. Ja, wie kam es dazu? Logischerweise, das war ja ein Wunsch von dir mal.
Genau.
Das als Themenepisode zu nehmen. Und die Folge haben wir ja auch mindestens ein oder sogar zweimal geschoben. Die war ja ursprünglich mal früher angedacht zum Aufnehmen auch. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was dann war. Dann war, glaube ich, irgendwas, wo es war, glaube ich, auf den Termin, wo die Folge kommen sollte. Das war dann aber gerade ein Jahrestag, glaube ich, von irgendwas. Dann haben wir entschieden, nee, komm, dann nehmen wir doch lieber den Film, der dazu passt. Und haben dann gesagt, ja, dann schieben wir das weiter nach hinten, dann ist die Pandemie ja vielleicht auch vorbei.
genau.
Und dann kann man vielleicht mehr sagen.
Ja.
Aber ich glaube, man kann tatsächlich heute mehr sagen, als wie wenn wir die Folge 221 aufgenommen hätten.
Richtig. Und vor allen Dingen, es ist ja auch ein Thema, was wahrscheinlich auch noch längere Zeit anhalten wird. Da muss man wahrscheinlich immer wieder mal Aktualisierungen machen. Aber wir wollten uns generell ja auch mal selber uns die Frage stellen, welche Bedeutung Filme und welche Bedeutung das Kino in naher Zukunft oder auch vielleicht in ferner Zukunft haben wird. Und ich würde mal gleich direkt, bevor wir sozusagen starten mit einer Begegnung eines Projekts, sag ich mal, einsteigen. Das geht eher so in den Serienbereich, aber auch was technische Entwicklung angeht, zeigt das eigentlich die ganze Situation auch ziemlich gut. Und zwar, ich weiß nicht, ob du auch darüber gestoßen bist, es gibt jetzt ein Unternehmen in den USA, was es geschafft hat, mit Hilfe von KI automatisch South Park-Folgen zu produzieren. Das heißt, man gibt nur ganz kurze Stichworte, worüber die Folge gehen soll, und dann wird die Folge komplett geschrieben, auch animiert und synchronisiert und dann sozusagen komplett im Ganzen erstellt. Die Firma sagt, man hat sich extra für South Park entschieden, weil es grafisch und visuell halt relativ simpel umzusetzen ist. Und das soll auch ziemlich gut funktionieren. Also natürlich gibt es noch einige Artefakte, aber mich bringt, sage ich mal, diese Entwicklung doch etwas durcheinander. Und das ist natürlich eine krasse Form der Weiterentwicklung von Medien, Serien und vielleicht auch später Filmen. Und da wollte ich dich mal direkt fragen, was glaubst du so vorab, wie wird diese Technik, künstliche Intelligenz und man könnte auch sagen, CGI war ja schon viel früher auch schon da, wie wird das die Zukunft von Filmen und auch Kino beeinflussen?
Ja, ich glaube, es wird weniger die Zukunft von Filmen und Kino beeinflussen. Ich glaube, es wird eher die Zukunft der Arbeitsbedingungen in der ganzen Branche beeinflussen. Das ist ja das entscheidende Thema.
Ja.
Und nicht für uns als Konsumenten kann es ja eigentlich egal sein, ob jetzt ein Autor oder eine KI das Ding geschrieben hat. Mhm. Aber es ist natürlich schon eine ganz enorme Frage. Denn A, die Einsparungen werden natürlich nicht an uns Konsumenten weitergegeben, ne, wenn man keine Autoren bezahlen muss, sondern das alles nur eine KI einhackt. Mhm. Also das ist ja schon mal ein Thema. Wir profitieren davon ja nicht mal als Konsumenten. Und gleichzeitig ist das natürlich eine ganz enorme Bedrohung. Und deswegen passt es natürlich auch trotzdem jetzt wieder ganz gut, dass wir die Folge jetzt aufnehmen. Wir nehmen die Folge jetzt mit einem relativ gewissen Vorlauf auf, zu einer Zeit, wo natürlich die Autoren und die Schauspielergewerkschaft in Hollywood streiken. Genau mit dieser Thematik, genau aufgrund ja auch unter anderem dieser Thematik. Und es würde mich sogar nicht wundern, wenn diese Thematik nicht sogar eigentlich die wichtigere ist als die bloßen Erhöhungen der Sätze.
Ja, Das ist ein sehr guter Ansatz, das erstmal sozusagen zu teilen hin auf Produzenten- und Konsumentenseite. Wir können ja da im Laufe unserer Folge nochmal mehr drauf zu sprechen kommen. Aber du hast das ja eben auch schon gesagt. Wir haben natürlich auch das Thema Pandemie. Und da hat man ja auch gesehen, dass natürlich die Kinozahlen, die ja sowieso schon, die Kinobesucherzahlen, schon generell rückläufig waren, natürlich in der Pandemie vollkommen eingebrochen sind.
Ja, also ich meine, das ist natürlich auch logisch, klar, das liegt ja auch an den Lockdowns.
Genau, ja.
Natürlich, ne, also von 2019 waren es noch 118 Millionen in Deutschland, Kinobesucher, zu 2020 38 Millionen, aber das ist natürlich logisch, ja, wenn die Kinos mehrere Monate lang gar nicht öffnen dürfen, können sie natürlich auch weniger Besucher haben. Ne? Es liegt natürlich in der Natur der Sache. Und wenn man sich dann die Jahre danach noch anschaut, 2021 haben wir 42 Millionen Besucher, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr, aber Lockdowns gab es ja immer noch 2021. Und gleichzeitig haben wir eben mit James Bond mit Keine Zeit zu sterben auch wieder einen Blockbuster gehabt, der ja 6 Millionen in Deutschland geholt hat. Und wenn wir jetzt 2022 ansehen, da haben wir immerhin schon mal wieder 78 Millionen Besucher. Und was natürlich für die Branche noch viel wichtiger ist, während wir 2020 und 2021 318 beziehungsweise 373 Millionen Umsatz hatten, oder Einnahmen, das weiß ich jetzt nicht genau, was da eigentlich ausgegeben wird, haben wir 2022 schon 722 Millionen. Also der Durchschnittspreis pro Kinokarte ist von 2020 noch 8,35 auf letztes 2022 9,26 Euro gestiegen. Und jetzt dieses Jahr allein hat die Top 100 auch schon Stand Ende Juli 2023 auch schon 38 Millionen Zuschauer. Also das ist durchaus, je nachdem, was jetzt noch, wie jetzt Barbenheimer performt insgesamt am Ende und wie das Weihnachtsgeschäft jetzt läuft, halte ich das für nicht unrealistisch, dass da nochmal die 78 Millionen Zuschauer von 22 auch nochmal getoppt werden wieder. Aber ohne dass wir schon in die Zahlen von vor der Pandemie zurückkommen.
Ja. Ja, da komme ich direkt auf eine spontane Idee. Könnte man sagen, jetzt mit diesen Werten, dass sich vielleicht das Kino als Kulturort auch hin, sag ich mal, zu einem exklusiven Kulturraum wird, der vielleicht eher so vergleichbar ist, sowas wie Theater und Oper.
Vergiss es. Guck doch, Barbenheimer, das ist ein Eventcharakter, Barbie und Barbenheimer, solche Geschichte. Das wird ein Eventcharakter und kein Kultur. Vergiss es.
Okay, also meinst du
musst über den Event, noch? Wenn, dann musst du über den Eventcharakter gehen, meinst du? Ja. Das war auch eine Idee, die ich auch zwischenzeitlich hatte.
Ja.
Dass viele so kleinere, beziehungsweise, dass im Prinzip so viele kleinere Sachen gar nicht mehr ins Kino kommen, war so meine Befürchtung so 2020 herum. Dass viele, wie gesagt, vieles kleinere gar nicht ins Kino, nur noch die Blockbuster natürlich, die ihr Publikum sowieso finden. Und dann vielleicht eben Events.
Ja.
Und klar, Blockbuster logisch, die kommen ins Kino, aber es kommen ja durchaus noch immer kleinere Sachen ins Kino. Und wir haben eben die Events, ne? Barbenheimer jetzt als das beste Beispiel.
Ja, ich meine, Events könnte man ja auch sagen, du hast es ja auch bei unserer Trilogie-Besprechung über Zurück in die Zukunft erzählt, das Thema Wiederaufführung. Also da gibt's ja auch immer wieder Angebote. Und da kann man natürlich auch, sag ich mal, als Kino Events von machen, wo die Leute auch einfach zusammenkommen wollen, die, sag ich mal, bestimmte Regisseure oder auch Filmreihen oder Filme mögen.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es das häufiger gibt als jetzt noch vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so mit Wiederaufführungen. Weiß nicht, wie da dein subjektives Empfinden ist, wenn du mal so in die Spielpläne schaust. Aber ich bin da jetzt nicht der Ansicht, dass das jetzt wirklich eine große Nummer werden wird. Also zumindest mal nicht hier, wo wir wohnen, im so kleinstädtisch-ländlichen Bereich.
Ja, ja, ja.
Also in Großstädten halte ich das nochmal für eine andere Option, aber, aber hier, wo die Kinos ja auch keine große Werbung machen können.
Das ist richtig. Also ich erinnere mich auch, in Köln war das schon gang und gäbe, dass da die Kinos immer mal wieder so einzelne Termine hatten, wo sie alte Sachen einfach nochmal gezeigt haben. Also alt heißt jetzt nicht historisch alt im Sinne von Alter des Films, aber halt nicht aktuelle Filme, sondern dass man dort einfach auch Klassiker wieder ausgegraben hat und die nochmal gezeigt hat. Aber wie gesagt, ja, du hast recht, das funktioniert natürlich nur wahrscheinlich eher so in den Metropolen, wo auch genug Besucher gefunden werden. Aber dann lass uns doch mal einen guten Punkt ansprechen, wie das mit Filmkonsum geknüpft an einem Ort aussieht. Also zum Beispiel Kinobesuch. Oder halt zu Hause auf der Couch, auf dem Tablet oder vielleicht sogar im eigenen Heimkino sich Filme anzuschauen. Was meinst du, wie wird sich das weiterentwickeln?
Das kann ich natürlich nur schwer voraussagen, ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass sich das Kino tendenziell mehr erholt, als ich es befürchtet hatte.
Also sozusagen positivere Entwicklung.
Ja, ja. Gleichzeitig sehen wir ja auch, dass die Streaming-Dienste, die großen, alle straucheln irgendwie. Also bei Prime bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder Prime Video bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das da ist. Aber gut, da hängt ja auch noch mit Amazon ein bisschen was anderes dran. Aber Netflix hat ja Probleme, hat vor nicht allzu langer Zeit massenhaft Sachen eingestellt. Disney Plus hat Probleme, nimmt teilweise schon Sachen wieder raus, um sie nochmal neu verwerten zu können. Das spricht ja schon dafür, dass hier jetzt plötzlich eine Grenze erreicht ist. HBO Max in den USA ist ja noch extremer. Die haben ja teilweise gefühlt den halben Cartoon-Content gestrichen, komplett. Zum Abschreiben auch noch, nicht mal zum Neuverwerten, sondern tatsächlich zum Abschreiben. Und also da sieht's ja jetzt eben eher im Moment so aus, dass die Streaming-Dienste sich gegenseitig gerade vielleicht nicht unbedingt vor die Wand fahren, aber auf jeden Fall deutlich erstmal schrumpfen müssen, nachdem wir jetzt ein paar Goldgräberjahre für die hatten.
Ja, finde ich ein guter Ansatz. Ich würde da auch noch mal vielleicht mit so einen Punkt einbringen oder eine These vielleicht. Und zwar auf Seiten der Konsumenten, also auch wenn ich mich selber jetzt so beobachte, wie es mit meiner Aufmerksamkeitsspanne gestellt ist, da frage ich mich, können wir uns überhaupt noch auf klassische Filmplots einlassen oder brauchen wir immer neue Reize, um überhaupt dran zu bleiben? Und für mich ist es eigentlich so, im Kino kann ich halt abschalten. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich setze mich dann dahin und ich bewerte auch nicht den Film, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern mein Eindruck fällt halt mit dem Schlusssatz oder mit der letzten Einstellung und dann kommt der Abspann und dann weiß ich erst, was ich gesehen habe. Und ich kenne mich selber ja auch, also wenn man zu Hause einen Film guckt, sei es im Fernsehen oder über einen Streamingdienst oder so, da hat man ja jederzeit die Möglichkeit, auf Pause zu drücken oder man hat auch nicht so die Lust. Meinst du, dass das Thema auch nochmal ein Pluspunkt für das Kino in Zukunft werden wird?
Ich weiß nicht, ob es ein Pluspunkt in dem Sinne werden wird. Was denkst du denn?
Also, wenn ich es schaffe, mich aufzuraffen und nach draußen zu gehen und das Kino zu besuchen, dann denke ich, hilft mir das enorm, weil ich kann, sag ich mal, wirklich dann mein Handy ausschalten und einfach sagen, so gut, jetzt diese 2 Stunden sitze ich hier und ich beschäftige mich nur mit dem Film. Und ich muss mich nicht darum kümmern, ist der Fernseher an oder ist mein Internet stabil oder keine Ahnung was. Allerdings habe ich so das Problem, Kino ist ja, zumindest wenn wir uns auch die großen Kinos ansehen, das ist ja extrem teuer.
Also kommt halt drauf an, ne? Also du kannst hier, wo wir wohnen, kannst du immer noch am Kinotag für 4 Euro ins Kino gehen, und wenn du es richtig timest.
Ja.
Also so finde, ne? Also da muss man halt gucken. Klar, für die 4 Euro, ich habe vorhin gesagt, im Durchschnitt kostet es 9,26 €.
Und das stieg ja auch, ne? Das hast du eben auch.
Genau, irgendjemand anders zahlt also dann, zahlt dann dafür eben 13 €. Oder 14 €. Aber Das heißt ja nicht trotzdem, dass man das nicht gucken kann, mal ganz abgesehen davon, dass Streaming natürlich auch nicht günstig ist, ne? Die Dienste erhöhen auch regelmäßig ihre Preise.
Oder auch so Themen wie Account Sharing, ne?
Das wo ja auch Netflix noch, genau, jetzt auch noch mal
gegen ein Thema, angegangen ist, ne? Ja.
Einführung von Werbung ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Also ist natürlich sehr deutsches Denken, weil wir natürlich anders durch die Gebühren und das Privatfernsehen und das Pay-TV bei uns ja sowieso nie den Erfolg hatte, den es in vielen anderen Ländern hatte. Vor allem in den USA ist es natürlich auch so eine komische Sache, ne? Also wenn ich jetzt höre, die wollen alle so einen Werbedienst wollen alle eine Option mit Werbung, die dafür nicht so teuer ist, einführen. Ja. Frage mich auch, ja, aber warum soll ich denn zahlen? Dann mehr oder weniger, dann sendet doch noch zwei Spots mehr, dann brauche ich es gar nicht zahlen. Das ist so dann mein Denken, weil ich das halt von hier gewohnt bin.
Ne? Ja. Das bringt mich direkt auf eine Idee in Sachen Kino. Ich meine, im Kino sind wir ja eigentlich auch Werbung gewohnt. Das Schöne ist, also ich nutze das oft nochmal als Zeitpuffer, also eigentlich versuche ich schon immer zu Beginn der Veranstaltung da zu sein, aber manchmal passt das auch nicht so ganz und je nachdem in welches Kino man geht, weiß man natürlich schon immer so, ja, ich habe noch 20 Minuten, bis der Film dann wirklich losgeht, aber spätestens zu den Trailern möchte ich dann schon wieder da sein. Und jetzt sozusagen mal mein Vorschlag, sollte man nicht beim Kino, um, sag ich mal, den Kinocharakter und den Eventcharakter, sag ich mal, wieder ein bisschen aufzuwerten, auch sagen, dass man vielleicht zwischen Werbung, Trailern und dem Hauptfilm nicht noch sowas wie Kurzfilme einfügt, die gar nicht vorher groß angeworben werden. Also, dass man sozusagen da noch etwas Besonderes mit einfügt. Was hältst du von solchen Ideen?
Wer soll die produzieren und bezahlen?
Naja, ich würde das eher so als Plattform für Filmemacher sehen oder auch Künstler, dass man dort einfach sozusagen einen Slot bereithält, wo einfach so ein 2- oder 3-Minuten-Film als Kurzfilm vor dem Hauptfilm einfach mitgezeigt wird. Also so ein bisschen
also
wie
die Idee hat
Vorbands,
schon
was. Ne?
Was? Bitte
ja? So ein bisschen so die Idee wie mit Vorbands, ne? Also, weil man will ja zum Main Act, zum Hauptact, ne? Da muss man so ein bisschen eingegroovt werden und so. Und das ist ja im Moment das, was die Trailer machen, ne?
Ja, Pixar macht das ja zumindest bei seinen Filmen, ne? Da ist ja meistens so ein kleiner Kurzfilm, der überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, den man dann eigentlich sieht.
Gibt's ja auch. Aber der gehört nicht zum zum Film, ne?
Nein, das sind andere Figuren.
Okay,
hat überhaupt nichts
mit zu tun, ne?
Und wie gesagt, Pixar macht das ja zum Beispiel. Aber ja, ist halt eine Frage, ne? Meinst du jetzt kostenfrei zur Verfügung stellen, diese Slots, oder müssten die jungen Filmemacher dafür was bezahlen?
Also ich sag mal so, im Idealfall wäre es natürlich, dass das einfach als Kultur mit sozusagen einfach dazugehört, dass man einen Kurzfilm vorher sieht.
Dann sehe ich
und,
das nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich, ja, das ist
also
wahrscheinlich
muss ja auch bedenken, die rechnen ja eiskalt und eisenhart, müssen die ja ihre Säle verbuchen und alles.
Natürlich.
Ne? Also,
aber was wäre denn zum Beispiel, wenn man sagte, okay, das wird über die Filmförderung querfinanziert, dass sozusagen diese Slots vorgehalten werden, dann könnte man jetzt ja quasi.
Ja, dann ist das quasi ja ein Werbeslot. Dann ist das ja letztendlich ein Werbeslot, den die Filmförderung kauft.
Natürlich.
Aber ja, klar kann man das machen, aber ist halt die Frage. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass das passieren wird.
Ja.
Ist eine nette Idee, aber ist halt. Und das Kino retten wird's nicht. Also, wenn die Leute sich jetzt irgendwie den neuesten Marvel-Film angucken wollen, dann gehen sie nicht ins Kino, um da Benedikts von Weihrauchs Mittelstudium-Abschlussfilm zu sehen. Ne? Zwischenprüfungsfilm oder was auch immer.
Ne? Nee, da hast du wahrscheinlich recht. Da bin ich wahrscheinlich manchmal zu viel Träumer oder Visionär. Aber was mich jetzt noch interessiert, also die Frage, da muss ich selber auch drüber nachdenken, Wann entscheidest du dich denn dafür, einen Film im Kino zu sehen und wann würdest du ihn dir zu Hause ansehen?
Ja, im Wesentlichen A ist natürlich, wie gesagt, wir sind in einem ländlichen Gebiet. Das erste ist schon mal die Verfügbarkeit. Ja, es kommt ja längst nicht jeder Film bei uns ins Kino und es kommt auch nicht längst jeder Film lange bei uns im Kino.
Ja.
Das ist schon mal das Erste. Das heißt also, manchmal musst du Glück haben, wenn er überhaupt nicht läuft, ist sowieso, ne, dann wird dir die Entscheidung sowieso abgenommen, wenn keins der Kinos im Umkreis von 30 Kilometern ins Programm nimmt. Mhm. Und dann das nächste ist ja, läuft er zu einer Zeit, wo ich kann, ja, also wenn er natürlich jetzt gerade in der Zeit läuft, wo ich sehr viel Arbeit habe und es einfach gar nicht die Zeit habe, nochmal abends schnell ins Kino zu gehen, dann ist das ja schon das Nächste. Mhm. Dann natürlich traue ich dem Film, dass mein Geld gut angelegt ist, um es mal ganz blöd auszudrücken, oder warte ich dann doch lieber ab, das hängt natürlich dann von den Kritiken ab, etc., die ich dann dazu lese, überzeugt mich. Gut, wenn mich der Trailer nicht überzeugt, gehe ich sowieso wahrscheinlich nicht rein. Aber ne, das sind dann auch nochmal solche Themen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ja, also ich glaube, ich mache es ein ganz bisschen anders. Also ich nutze, sag ich mal, den Kinobesuch auch gerne, sag ich mal, mich nochmal neu auf einen Film einzulassen. Also ich bin sozusagen auch einer, am liebsten habe ich vorher gar keine Trailer gesehen, wenn ich ins Kino gehe. Also ich würde, glaube ich, sogar die Trailer eher gucken, wenn ich zu Hause einen Film gucken will, ob sich das dann lohnt. Ob ich sozusagen denke, da sind genug Reize für mich da, um ihn zu Hause durchzuhalten. Weil im Kino habe ich auch, sag ich mal, die Möglichkeit, einen schlechten Film zu gucken. Aber wie gesagt, ich glaube immer so, ich weiß erst am Ende des Films, mit dem Fallen der letzten Klappe sozusagen, ob der Film gut war oder schlecht. Weil es kann ja sein, dass ein Film die ganze Zeit unglaublich schlecht sich anfühlt oder ansieht und erst am Ende mit dem letzten Satz oder mit der letzten Einstellung kommt so dieses Aha, deshalb, und dann kann ich erst entscheiden, ist es ein guter und schlechter Film. Also ich habe auch unglaublich viele schlechte Filme im Kino gesehen, würde ich auch sagen.
Zum Beispiel?
Aber ich kann mich, weiß ich nicht, also meistens sind das immer irgendwelche Fortsetzungen von irgendwelchen Reihen oder so gewesen, wo ich mir so denke, okay, ja, hätte man nicht für ins Kino gehen müssen. Aber ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr tolle Kino-Erlebnisse. Also gerade wenn ich denke, dass ich, Quentin Tarantino dann im Kino zum ersten Mal gucke oder so, dann denke ich mir so, wow, das ist richtig cool. Aber da weiß ich natürlich auch, was mich so ein bisschen erwartet. Dann kann ich mich darauf freuen. Aber ich glaube, im Kino zum Beispiel sowas wie Wes Andersons Grand Budapest Hotel habe ich damals auch im Kino geguckt und ich weiß nicht, ob ich den auch zu Hause so gesehen hätte, ob ich da diese Muße gehabt hätte, mich darauf einzulassen, und heute bin ich absoluter Fan davon.
Mhm. Ja, also bei mir ist es halt anders, bei mir geht es halt mehr so um das Thema, ist der Film jetzt gut genug, dass ich da Bock drauf habe, weil wenn der schlecht ist, dann hilft mir das Kino auch nicht mehr.
Ja.
Dann wandern meine Gedanken doch. Und dann habe ich halt Geld ausgegeben für einen Film, der schlecht ist. Und ich kriege das Geld A nicht wieder zurück. Ich kriege die Zeit nicht wieder zurück. Außer ich gehe halt früher, was aber auch blöd ist.
Ja.
Das ist halt anders, wie wenn ein Film im Streaming läuft, wenn er schlecht ist. Ja gut, dann kann ich ihn ausschalten oder ich mache halt zwischendurch noch was anderes. Oder wenn, oder auf einer DVD oder Blu-ray. Oder, das sind so. Das ist halt für mich das Streaming, Ding, ne? Also es geht halt für mich da auch um die Lebenszeit, die ich dann da investiere.
Ja.
Und das ist für mich dann in dem Moment das Ding, möchte ich da überhaupt von dem Film ganz eingenommen werden? Oder sage ich, was weiß ich jetzt, das neue Tribute von Panem-Ding, was irgendwann im Herbst kommt? Nee, eigentlich habe ich da nicht wirklich Interesse dran, dass mich das voll einnimmt.
Mhm. Ja. Aber da sind wir ja auch genau schon mitten in diesem nächsten Thema, ne? Unsere eigenen Erlebnisse und Ansichten, Kino und Heimkino und so weiter. Ich finde es gut, dass wir beide sozusagen quasi unterschiedliche Strategien haben. Und ich muss sozusagen nochmal auch sozusagen meine Strategie oder Herangehensweise so ein bisschen schildern, weil ich muss sagen, ich persönlich brauche so einen Raum außerhalb meines Wohnumfeldes, wenn ich mich wirklich ohne Ablenkung voll und ganz auf einen Film einlassen möchte. Hast du denn, wenn du zu Hause Filme schaust, hast du ein besonderes Setting, in dem du das machst? Nö. Oder ist das, okay, also bei dir ist das relativ unspektakulär, ja. Du kannst
also Filme tatsächlich einfach gucken. Tatsächlich, die Filme, die ich zu Hause sehe, sind ja entweder tatsächlich noch immer Aufnahmen vom Festplattenreceiver, wenn sie im Fernsehen laufen. Wobei ich da Linie ja auch so gut wie nie mehr zu einschalte, weil es entweder tatsächlich Filme sind, die zu einer Zeit laufen, wo ich gar nicht Fernsehen gucken kann.
Oder weil mitten in der Nacht zum Beispiel.
Ja, oder auch bei Arte durchaus auch schon mal so mittags. Gibt es auch. Ja, oder ich habe halt, ich will mich halt nicht davon abhängig machen, dass ich jetzt dann um genau diese Uhrzeit den Film so gucken muss, wie er da läuft, sondern dann nehme ich ihn halt auf und gucke mir vielleicht in einem halben Jahr an, wenn ich dann Bock drauf habe.
Ah ja, okay, ja.
Das ist ja auch ganz interessant, dass wir jetzt hier fast eine halbe Stunde schon über die Thematik reden und über lineares Fernsehen. Das taucht eigentlich nicht mehr wirklich auf. Ne, wie gesagt, ich nehme noch auf, Festplattenreceiver, aber ich weiß, kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal so für lineares Fernsehen eingeschalten hätte. Das kann, also ich will es jetzt nicht beschreien, aber das kann durchaus sein, dass das letzte Mal war. Obwohl, entweder für 18 Uhr Prognose von der letzten Landtagswahl oder oder das Eröffnungsspiel der WM in Katar. Eins von den zwei Sachen waren das wahrscheinlich.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich vermisse das eigentlich auch so ein bisschen, dass ich die Muße habe oder wie auch immer, oder die Zeit oder das Timing einfach stimmt, dass ich mich mal auf einen Film auch im Fernsehen zum Beispiel einlassen kann. Zum Beispiel, es gibt ja eigentlich ganz schöne Reihen, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie das Sommerkino irgendwie im Ersten oder auch die Filmdebüts jetzt bei ZDF oder auch in der ARD. Aber die kommen halt oft wirklich so extrem spät und dann auch unter der Woche, ne? Und ja, eigentlich müsste man dann sagen, oh, ich bleib noch dran, aber man weiß ja, man möchte nächsten Tag auch irgendwie wieder aus dem Bett rauskommen, ne? Und dann macht man das dann doch nicht. Aber das sind eigentlich immer so für mich auch eigentlich Gelegenheiten, Filme nochmal zu entdecken, ob die, auf die ich sozusagen nicht hingearbeitet habe. Aber ich kann das voll und ganz.
Aber da spricht ja da nichts dagegen, die aufzunehmen.
Das stimmt, ja. Richtig. Nur dann ist für mich immer wieder so ein bisschen dieser Live-Charakter weg. Also dieses Gefühl, dass ich gerade mit anderen Menschen zusammen einen Film schaue, was man ja auch im Kino hat, dass man sozusagen gemeinsam einen Film schaut, da bin ich immer noch so ein bisschen, ich brauche irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich das jetzt nicht für mich alleine tue.
Okay. Also das habe ich jetzt beim Fernsehen noch nie gehabt, muss ich gestehen.
Ja, okay, es wird auch ein bisschen besser, ne?
Aber wo wir gerade davon reden, so, hast du ein schlimmstes Kinoerlebnis?
Ich glaube, also mit dabei, wenn ich mal überlege, es gab damals mal so eine richtig schlechte Parodie von 300. Ich weiß nicht mehr, wie der
Meine
Titel
Frau,
heißt.
Meine Frau, die Spartaner und ich ist es, glaube ich.
Ach ja, das kann sein, ja. Und ich muss sagen, also das hat sich überhaupt
Also ich meine jetzt aber nicht von Film, ich meine vom Kinoerlebnis. Unabhängig
Ach
von
so.
Der Qualität des Films.
Ach, meinst du, so ein bisschen so wie diese Flashmobs, die
ja, so oder
ja,
halt
vor einigen noch, Zeit
genau. Ja,
mal
zum Beispiel waren. Oder eben auch eine Stufe drunter von mir aus.
Ja, also so ein richtig schlechtes, was das angeht, hatte ich nicht, aber mir ist schon aufgefallen, Entschuldigung. mir ist schon, dankeschön, aufgefallen, dass ich mich oft geärgert habe, dass besonders die großen Kinoketten immer mal wieder echt schlechtes Bild hatten, weil irgendwie der Projektor nicht vernünftig eingestellt war oder auch irgendwas am Ton nicht gestimmt hat. Das macht mich dann schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich doch gerade bei diesen großen Kinos, wo ich ja wirklich viel Geld auch für bezahle, dann so ein schlechtes Setting bekomme. Also Das ist mir hin und wieder schon mal passiert, aber so eine Riesenkatastrophe, sage ich mal, hatte ich nicht. Aber ich nehme an, du hast bestimmt jetzt, ja, weil du die Frage stellst, da.
Also wo du das jetzt gerade erzählt hast, da fällt mir auch gerade noch was ein. Das meinte ich jetzt gar nicht, aber das war, wo ich glaube, das war Hereditary.
Ja.
Weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast.
Nee.
Okay, das ist halt so, ne, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Edelhorror, sagen wir es mal. So.
Ja,
Und da hat sich irgendwie der, keine Ahnung, die Datei, der Projektor, was weiß ich, hat sich halt aufgehangen und du hast halt eine Zeit lang Standbild gehabt und der Ton lief weiter.
Ah,
und im ersten Moment hat einen das noch gar nicht so irritiert, weil es halt vom Stil her durchaus hätte zum Film passen können, dass so ein Moment passiert. Und erst dann, als das wirklich mehrere Minuten war, und du dann schon von den Geräuschkulissen her definitiv in der neuen Szene warst und du immer noch das Standbild von der anderen hattest, ist einem dann erst so richtig klar geworden, ah nee, Moment, ich glaube nicht, dass das so sein soll.
Also im Prinzip hast du digitales Film einfressen sozusagen erlebt, ja, ne? Also wenn der Film auf das Objektiv sich festbrennt, also dieses Einbrennen, das gab es ja früher durchaus mal, ne? Ja. Also so als technisches Problem.
Also das war, wie gesagt, aber man hat es halt im ersten Moment gar nicht gemerkt, weil es stilistisch hätte durchaus als Stilmittel in den Film passen können. Und also was aber ganz schlimm war, was wirklich mein schlimmster Besuch war, das war tatsächlich Darren Aronofskys Mother. Weiß nicht, ob du den gesehen hast vielleicht schon.
Nein.
Der ist ja durchaus sehr, wie soll ich sagen, kontrovers. Weil er auch, glaube ich, ein bisschen falsch vom Marketing. Und ich habe wahrscheinlich auch den Fehler gemacht. Ich bin gleich am Eröffnungstag reingegangen damals. So. Und da saßen A schon relativ viele Leute drin. Ich weiß gar nicht, ob der Freitag irgendwie frei war oder was da Feiertag war oder was da war, dass da so viele drin war. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kamen da relativ viele drin und neben mir saßen halt so eine ganze, keine Ahnung, 4, 5 Leute oder was, die zusammengehörten und so. Und die waren halt nicht damit einverstanden, dass der Film nicht ihnen das geboten hat, was sie geglaubt haben, was da kommt. Also die haben halt einen relativ konventionellen 0815 Horror, wahrscheinlich sogar Slasher-Film mit Jennifer Lawrence erwartet.
Okay.
So, das ist der, ist ein Aronofsky-Film, ne? Das war ja relativ zu erwarten, dass es das nicht werden würde. Da habe ich noch im Ohr, wie eine von den Damen da meinte, ich dachte, das wäre ein Horrorfilm. So, und die haben sich halt in einer Tour beschwert, bis selbst ich irgendwann mal gesagt habe, ey, also jetzt gibt auch Leute, die den Film sehen wollen, ne?
Also würdest du sagen, da war wirklich das Setting, das Live-Setting war das Problem und nicht der Film als solcher? Der
war gut, aber also mir persönlich hat der Film zugesagt. Aber wie gesagt, wenn da halt, wenn du da Leute neben dir hast, die sich in einer Tour über den Film beschweren, das macht doch keinen Spaß. Dann aber, sollst du halt rausgehen, Herrgott.
Ja, aber würdest du sagen, ist es nicht irgendwie auch interessant, dass, sag ich mal, so ein Live-Erlebnis scheitern kann und macht das nicht so ein bisschen auch den Reiz aus von einem Kinobesuch?
Das ist ja genau der Grund, weshalb ich, woran ich das festmache, ob ich ins Kino gehe oder nicht, weil wenn das nämlich ein Film ist, wo ich solches Publikum vermute, dann gucke ich entweder, wenn ich ihn doch unbedingt sehen will, gucke ich halt, dass ich Vorstellungen erwische, wo die wahrscheinlich eher weniger sind, oder ich lasse es eben bleiben. Weil mir macht es keinen Spaß, wenn ständig neben mir irgendeine fremde Person erstmal überhaupt redet. Das ist ja schon ohnehin nervig, wenn ich den Film konzentrieren will, weil das macht ja die ganze Immersion kaputt, wenn neben dir einer hockt und die ganze Zeit rumlabert. Und zweitens, wenn die sich da auch noch beschwert und ich mir denke so, das hätte man aber auch wissen können. Ne? Das ist ein Film, wo die Leute, als der in Cannes vorgestellt wurde, gab es Leute, die haben Standing Ovations gegeben und Leute, die haben den ausgebuht. Ja. Also, dass das nicht irgendein 0815-Film ist, das hätte man sich auch denken können, wenn man halt mal vorher reinliest. Aber wenn man nur irgendwie Jennifer Lawrence und irgendwas mit Horror liest, und da sind wir halt wieder bei dem Thema, wir beide sind ja nur viel zu stark drin in dem Thema. Wir sind ja nicht der durchschnittliche Kinogänger.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Ja, dann kann natürlich so eine Enttäuschung kommen, aber ne, dann geh halt raus, wenn er dich stört. Aber nein, dann bleiben die wirklich so lange sitzen, weil ich habe ja meine Karte bezahlt. Dass du echt genervt bist. Also ich war halt echt genervt. Ich konnte den Film in der Form nicht genießen.
Ja, nee, kann ich komplett nachvollziehen. Aber da muss ich auch sagen, dass ich manchmal auch im Kino, wenn ich jetzt mit anderen dort bin, hin und wieder doch mal mich auch nach rechts oder links lehnen muss, irgendwie so einen kurzen Satz sagen muss. Also da kann ich mich auch manchmal nicht zurückhalten. Aber irgendwie macht mir das auch so ein bisschen diesen Reiz aus. Also ich versuche natürlich nicht zu stören oder so und ich versuche das auch nicht zu übertreiben. Aber manchmal ist das schon irgendwie so ein Ding für mich. Und weil wir ja gerade auch über unsere Erlebnisse aus dem Kino berichten, habe ich mir gedacht, okay, ich erzähle mal von einem wirklich coolen Kinoerlebnis und das ist sozusagen genau die andere Richtung von, sag ich mal, schlechten Erlebnissen, also ein tolles Erlebnis. Also als damals der Simpsons-Film in die Kinos kam, da weiß ich noch, da waren wir auch irgendwie mit ein paar Leuten da und das war auch noch relativ am Anfang, also es waren noch relativ viele Besucher da und wir waren auch irgendwie spät dran und dann haben wir irgendwie nur ganz schlechte Plätze gekriegt. Irgendwie relativ weit vorne und dann auch noch ziemlich weit am Rand und das Kino war voll und die Leute, die haben das einfach gefeiert, die haben gelacht und fanden das witzig, also haben die Simpsons einfach da gefeiert und ich muss sagen, ich fand das auch cool. Also ich habe zwar irgendwie schlecht gesessen, aber einfach diese Masse zu erleben, die einfach gemeinsam mit mir diesen Film geguckt hat und die sich da darüber gefreut haben, ja, das war einfach toll. Und da muss ich dich gleich auch mal fragen, was würdest du denn sagen, was war denn so in diese Richtung für dich so dein bestes Kinoerlebnis?
Wenn ich jetzt mal kurz nochmal fragen darf, du hast relativ weit vorne gesessen. Hast du mal in der ersten Reihe gesessen?
Habe ich, glaube ich, auch schon mal, ja. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Film das war.
Weil du nichts gesehen hast außer den Füßen.
Ne? So ungefähr, ja. Oder halt einen Nacken, steifen Nacken.
Also ich habe tatsächlich Pocahontas habe ich damals in der ersten Reihe gesehen, das weiß ich noch.
Ja.
Ja, also ich sag mal so, eins, was natürlich sehr schön war, das habe ich ja nun schon erzählt, vor nicht allzu langer Zeit bei Zurück in die Zukunft. Das war diese Wiederaufführung mit allen, ne? Das war ja wirklich ein Event mit allem drum und dran und den Fans und dann noch den DeLorean auf dem Parkplatz rumfahren sehen und all solche Geschichten.
Ja.
Was natürlich auch mal ein sehr spannendes Erlebnis war, das hatte ich auch schon jetzt ein paar Mal, war alleine im Kinosaal zu sitzen. Weil einfach kein anderer für die Vorstellung ein Ticket gezogen hat.
Habe ich auch ganz selten, aber also auch mit, also auch allein, wenn man nur zu zweit oder zu dritter sitzt, das ist schon cool. Aber allein ist natürlich nochmal die in der Oberhammer.
Also ganz allein hatte ich es mindestens 2-3 Mal und zu zweit hatte ich es mindestens auch 1 oder 2 Mal. Also Batman vs. Superman, das weiß ich, das haben wir zu zweit alleine gesehen.
Ja, aber halt eine unbekannte andere.
Also wenn ich jetzt, wenn jetzt meine Tante war das, wenn die nicht mit mir da reingegangen wäre, dann wäre ich halt alleine da gesessen auch wieder. Ja. In Batman war Superman.
Ja, also, das ist ja schon verrückt.
Und was war noch ganz interessant? Ja, und was ich auch nicht so uninteressant fand, war No Way Home, ne, der letzte Spider-Man-Film. Ich will ja jetzt nicht allzu viel spoilern, aber da waren halt wirklich sehr viele Leute, also wirklich auch von Kindern, bei denen ich mir nicht mal sicher war, ob sie überhaupt 12 waren, bis hin zu Leuten unseres Alters und also mindestens Gen X-Leuten, wenn nicht sogar noch ältere. Und das war halt auch ganz interessant, weil der Film ja durchaus sich mit den verschiedenen Spider-Man-Filmen davor auch beschäftigt. Um es mal so leicht anzudeuten. Und das war schon ganz interessant so.
Ja, Markus, was hältst du davon, wenn wir jetzt auch nach unseren Erlebnissen auch nochmal so ein bisschen unseren Ausblick geben auf Kino und auch generell die Zukunft der Filmindustrie oder auch des Heimkinos.
Ja, willst du da vielleicht mal anfangen?
Ja, ich würde gerne da mit, sag ich mal, auch das Thema, mit dem ich eingestiegen bin, nochmal aufgreifen. Also so Technik und KI und auch CGI und so. Und ich erinnere mich da an Dogma 95, also dieses Manifest von den dänischen Filmregisseuren Lars von Trier und Thomas Vinterberg. und da waren auch so ein paar andere drinne, also wo man ja versucht hat, irgendwie zu irgendwie man wollte zurückkehren zu irgendeiner Art Ursprünglichkeit des Films, ne? Also keine Technik, keine kein Kulissenbau in dem Sinne und auch keine extra Beleuchtung und so weiter, ne? Also man wollte irgendwie was Ursprüngliches haben, auch so Regeln, wie man darf nur auf 35 mm drehen und so. Das Interessante ist ja bei diesem Manifest, dass viele, die sich dem angeschlossen hatten in der Zeit, irgendwie auch gegen ihre eigenen Regeln immer wieder verstoßen haben. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an das Fest, auch einer aus dieser Dogma-Reihe, und ich fand den irgendwie sehr, sehr spannend, weil der wirklich eine starke Unmittelbarkeit erzeugt hat und ich total reingesogen wurde, und ich fand, das hat was. Aber jetzt auch mal ich kann im Moment eigentlich nur mit so einer These wieder anfangen. Also wenn wir vielleicht sowas Ähnliches auch im Kinobereich erleben, also irgendwie so Bewegungen, die sagen no CGI, no KI, also quasi so eine Art Label, könntest du dir das vorstellen, dass sowas kommt?
Bei CGI halt ist jetzt übertrieben, also das, vor allen Dingen sind das ja auch nochmal Unterschiede, ne? Also CGI und KI sind ja nicht das gleiche, das geht mir sowieso genau. Ein bisschen zu sehr vermengt da bei dir jetzt gerade, weil bei CGI sitzen ja immer noch Leute dahinter, die es machen müssen, ne?
Ja, genau. Und vor allem auch, man muss ja fragen, wo fängt CGI an und wo hört es auf, ne? Also sprechen wir können ja auch sagen, bei Dogma war es ja zum Beispiel auch so, da durfte ja noch nicht mal an den Farben nachgearbeitet werden und so, ne? Also das ist ja ultra streng. Und
bei KI, das sehe ich durchaus auch kritisch. Und wir erleben ja jetzt auch schon, dass diese ersten KIs vor allen Dingen die Bilder generieren, langsam schlechter werden. Was damit zusammenhängt, dass das in den letzten Monaten so sehr mit KI-Bildern geflutet wurde, dass sie jetzt immer mehr KI-Bilder nehmen, um KI-Bilder zu erstellen, und dass natürlich das Amalgam vom Amalgam immer mehr wird und deswegen halt das schlechtere Ergebnis, weil sie weniger Originale immer mehr nehmen. Das ist insofern ganz interessant.
Super Punkt, ja.
Ich meine, klar gibt's bestimmt Momente, in denen KI sinnvoll ist, aber also gerade für diese Kreativen, für die Schreibprozesse, das kann ich halt schon verstehen, dass da diejenigen sind, die da sagen, nee, wir wollen da nicht betroffen von sein, wir wollen nicht von KI rausgeschmissen werden. Ob ich das jetzt merke, dass ein Drehbuch von einer guten KI geschrieben wurde oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber ich möchte eigentlich schon nicht, dass die kreativen Leute arbeitslos werden deswegen. Und letzten Endes ja nur um den Gewinn zu maximieren derjenigen, die das Ganze produzieren. Das ist ja das Nächste. Es geht ja nicht darum, das habe ich ja schon anfangs gesagt, ne, je mehr KI eingesetzt wird, das heißt ja noch lange nicht, dass deswegen Preise sinken würden für uns Endverbraucher.
Richtig. Du weißt was, du hast gerade total versöhnliche Worte für mich gefunden. Ich finde diesen Ansatz total gut mit diesem möglichen Phänomen, dass wenn man jetzt auch sagt, okay, man möchte, dass KI besser wird, und bei der Fülle an KI-Bildern oder auch vielleicht später KI-Filmen, damit KI nicht mehr sozusagen an anderen KI-Filmen lernt und dadurch ja schlechter wird, dann müsste man ja eigentlich tatsächlich ein No-KI-Label entwickeln, allein um KI weiterhin an echten Bildern und an echten Filmen zu trainieren.
Ja, das ist ja,
also wertet das ja die kreative Arbeit total auf. Also könnte unter dem Gesichtspunkt KI ja eigentlich die kreative Arbeit nie ganz übernehmen.
Das interessiert doch einen Konzernboss nicht. Hauptsache, können wir es ins Kino bringen, wo die Leute reingehen. Und das interessiert auch sehr viele Leute nicht. Da bist du jetzt schon wieder in der Falle zu glauben, dass so wie du als regelmäßiger Schauer und Kinogänger, das denkt ja nicht die Mehrheit der Leute. Das ist denen doch scheißegal.
Ja. Ja, wahrscheinlich schon.
Wenn sie es denn überhaupt merken würden, wenn sie sich überhaupt damit beschäftigen würden. Das nächste Problem ist ja, jetzt haben wir ja nur de facto über das Thema Schreiben geredet. Wenn es um das Thema Schauspiel geht, geht's ja noch weiter. Ne? Du kannst ja, ne? Also das haben wir ja bei was war das denn? Der Kongress hatten wir ja die Thematik schon.
Der Kongress, ja.
Ist ja nun oder noch extremer. Du hast ja South Park genannt, ne? Noch extremer natürlich im im Zeichentrickbereich, wo man dann ja nur das Voice Acting hat. Das ist natürlich schon ein Problem, klar, wenn die Leute dann, vor allen Dingen, wenn du, ist ja auch dann die Frage, musst du deine Zustimmung geben dafür oder ist das vielleicht wieder was rechtlich auch funktionieren kann, ohne dass jemand seine Zustimmung dafür gibt? Wie wird das vergütet? Ne? Das sind ja alles Fragen, die da auch schon aufgetaucht sind in dem Film.
Ja, also da kann ich direkt sagen, in einer der aktuellen Black Mirror-Folgen wird das auch gemacht. Da hat wohl, also auch bei einem Streaming-Anbieter, also Netflix hat sich da selbst parodiert und halt so ein Netflix in der Serie sozusagen gezeigt. Und dort haben die Zuschauer wohl eine Zustimmung gegeben, dass sie überwacht werden können und dass anhand ihrer Infos und an dem Abhören von Telefon wohl eine eigene Serie produziert werden kann. Und die hat ein Supercomputer mit Hilfe von KI dann produziert.
Ja, also das ist ja wieder was anderes. Da geht's ja mehr um Datenschutz.
Nein, richtig. Aber das Interessante ist, dass da ja schon das komplette, sozusagen die komplette Serie quasi live von einem Supercomputer produziert wurde. Ja. Also sozusagen alles geschrieben, gedreht, also gedreht in Anführungsstrichen und auch synchronisiert. Und ich meine, das haben die ja auch bei dieser, bei diesem South Park Projekt auch gemacht. Die haben ja auch selbst die Videos mit KI gemacht und auch die Synchronisation mit
Hilfe
von KI. Ne? Also das, aber was du halt eben gesagt hast, das aber
das
bringt
sind
mich
ja,
schon,
das sind
sag
ja
mal,
Fragen trotzdem, ne? Ich meine, wenn ich jetzt die Stimme von einer Person XY nehmen möchte.
Ja.
Die muss ich, ne, und als KI-Stimme weiter nutzen möchte, das muss ich ja irgendwie vergüten.
Ja, das, genau, richtig. Das wären dann rechtliche Fragen. Ja, du hast recht.
Und das ist ja auch, das ist ja auch eine Problematik, die sich beim Streaming auch für Drehbücher und so, ne? Das, weil dadurch, dass es beim Streaming immer verfügbar ist und nicht wiederholt wird in dem Sinne, zahlen die ja teilweise ganz andere Tantiemen als wie Leute, die was fürs klassische Fernsehen geschrieben haben. Aber da wird sich einiges ändern, glaube ich, in der Branche. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren für die kreativen Gewerke, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe ich hoffe zum Besseren. Weil ich auch keinen Bock habe auf KI-Kunst. Aber, obwohl, was habe ich neulich noch für einen schönen Tweet gelesen, dass künstliche Intelligenz alle kreativen Berufe macht, während die Menschen die harte Arbeit machen müssen, war nicht irgendwie die Zukunft, für die ich unterschrieben habe.
Ja. Ja, das ist gut. Aber du hast eben auch so eine gute Vorlage gegeben, auch zum Thema Sehgewohnheiten im Prinzip. Also brauchen wir, wenn wir jetzt uns mit dem Ausblick auf Kino und die Zukunft der Filmindustrie, auch mit all den Themen, die wir jetzt besprochen haben, beschäftigen, inwieweit wird denn Kulturbildung oder auch Bildungsarbeit im Umgang mit Filmen wichtiger werden?
Also ich halte das dann weniger relevant für den Umgang mit Spielfilmen. Also ich meine, die ehemalige Kulturstaatsministerin hat da ja durchaus, Monika Grütters hat da ja durchaus das zu einem ihrer Themen gemacht, ne? Film als nationales Kulturgut. Aber das halte ich jetzt mal im Moment für hinten anstehend. Also da halte ich dann andere Sachen wichtiger, ne? Erkennen und Umgang mit Fake News und sowas und Deepfakes und solche Geschichten. Das halte ich tatsächlich dann für zentraler. Nicht nur in Form, vor allem auch in Form der politischen Bildung.
Ja, nee, verstehe ich. Ja, total gut. Also Markus, wir haben sehr viel jetzt da auch über die Zukunft des Films und auch des Kinos gesprochen. Gibt es noch irgendwie Richtung Ende hin einen Themenbereich, den wir sozusagen noch anschließen möchten? Oder hast du noch ein Anliegen, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Also Fernsehen ist ja so gut wie gar nicht aufgetaucht gerade, ne?
Ja, am Anfang kurz, also was so unsere...
Ja, ich hab's ja einmal von wegen Festplattenrekorder.
Genau,
ja. Was wir überhaupt noch nicht besprochen haben, ist das Thema physische Datenträger.
Ja.
Also DVD und Blu-ray. Das ist ja durchaus... Klar, gut, das Thema hieß halt Fernsehen, Streaming und Kino, aber das ist ja auch nochmal ein Thema, was durchaus nicht... irrelevant ist. Man, das wird ja immer noch verkauft. Es gibt ja immer noch genug Leute, die keine Streaming-Services haben und die dann Film sich kaufen wollen auf DVD oder Blu-ray. Entschuldigung. Und das ist ja dann auch nochmal eine Fragestellung. Was passiert damit eigentlich? Wird es weniger? Also wenn ich so die Verkaufszahlen mir anschaue, dann stelle ich fest, dass zum Beispiel 2017 immer noch 53 Millionen DVDs und 26 Millionen Blu-rays verkauft wurden in Deutschland. Das sind aber halt, wenn du es jetzt hochrechnest, hat knapp jeder Deutsche in dem Jahr eine DVD oder Blu-ray gekauft, wenn du es jetzt so hochrechnest, ne? Und dann kannst du mal überlegen, wie viele, nicht mal jeder Deutsche hat da eine Blu-ray oder DVD gekauft. Und dann kannst du es ja ungefähr hochrechnen, wie gering die Verkäufe eigentlich inzwischen sind. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, 1999 gab es 2 Millionen DVDs und 40 Millionen VHS-Kassetten. Also das ist ja sogar noch weniger gewesen dann.
Also meinst du, es besteht immer noch sozusagen so ein bisschen das Bedürfnis, auch einen Film in irgendeiner Art und Weise physisch zu besitzen, also sich im, um ihn sich ins Regal zu stellen? Ja, oder wir haben ja auch öfters schon mal über die Labels gesprochen. Also
definitiv.
Zum Beispiel DVD-Boxen oder so.
Ist ja längst nicht jeder Film überhaupt auf Streaming verfügbar. Das ist ja schon mal das Erste.
Ja.
Und B, können natürlich auch die Streaming-Dienste oder die Studios an ihren Filmen auf den Streaming-Diensten können die natürlich was verändern. Haben wir ja schon mehrfach auch gehabt, ne? Dass Sachen da verändert wurden.
Ja, ja.
Und wenn du da die physischen Datenträger hast, da kann halt wer auch immer da nicht einfach herkommen und dann das Bild verändern da.
Also so ein bisschen so wie, angenommen, du hast einen Blogpost, den kannst du jederzeit editieren, aber wenn du ein Buch rausgegeben hast, dann musst du eine neue Auflage machen und das wird man mitkriegen, wenn sich da dann was verändert.
Genau.
Ich finde beim Thema Blu-ray auch interessant, man muss ja wirklich sagen, mir fällt das immer wieder auf, dass einfach die Bildqualität auf der Blu-ray, also wenn es gut abgetastet ist, deutlich besser ist als im Stream, weil einfach die Datenkompression höher ist, beziehungsweise geringer ist oder besser und beim Streaming doch oft irgendwie so ein bisschen was verloren geht.
Ja, das ist so. Ich meine, das ist bei uns wahrscheinlich noch mal stärker als in Großstädten, wo das Netz gut ausgebaut ist, aber das ist sicherlich so.
Ja.
Was übrigens auch noch mal ganz interessant ist, was ich hier auf meiner Statistik habe, ist so der Verkauf von VHS-Kassetten, wie der so konsequent abgenommen hat. 99 noch fast 40 Millionen, 2001 dann nur noch 31,7, dann 2002 28,6, dann haben wir einen riesigen Sprung von auf 20 Millionen 2003 und dann 2004 nur noch 13 Millionen und 2005 nur noch 5,6 Millionen. Also innerhalb von 4 Jahren von fast 32 auf 5, irgendwas. Oder innerhalb von 5 Jahren auf 35, von 35 Millionen zu 5 Millionen. Also da sieht man auch, wie schnell das eingeschrumpft ist, während in der gleichen Zeit 2000 8,2 Millionen DVDs, 2005 98,7 Millionen DVDs verkauft wurden. Ne?
Ja, das ist verrückt. Aber du würdest jetzt aber auch sagen, irgendeine Form von Datenträger oder Filmmedium wird es wahrscheinlich immer irgendwie geben?
Das halte ich nicht für ausgemacht. Wenn die Majors sich zusammensetzen und sagen, wir bringen halt jetzt keine DVD. Ich meine, neulich was gelesen zu haben, das kann aber sein, das war jetzt aber auch nur eine Überschrift, da will ich mich jetzt nicht festnageln, dass Disney in Australien und Neuseeland keine DVDs mehr rausbringen will.
Ach, okay.
Aber wenn die jetzt sagen so, oh, wir müssen uns als Streamingdienste stützen, wir geben einfach, ne, wenn jetzt Disney, Universal, Paramount, Sony sagen, wir bringen jetzt einfach keine DVDs und Blu-rays mehr raus, ja, was willst du machen?
Ja gut, das stimmt. Ja, dann kommt man schon fast wieder in so eine politisch-philosophische Frage, wie überhaupt die der Zugang generell zu Filmen gestaltet sein muss. Aber wie gesagt, da können wir auch nicht in die Zukunft blicken. Ich würde fast vorschlagen, Markus, wir schließen unsere Themenfolge für heute. Es sei denn, wir haben noch irgendeinen wichtigen Punkt
vergessen. Ich würde vielleicht noch mal kurz sagen, so auch mit dem Gedanken, dass wir die Folge ja eigentlich mal ursprünglich vor 2 Jahren, glaube ich, schon aufnehmen wollten.
Ja.
Ich würde sagen, für das Kino ist mein Blick heute durchaus positiver, weil ich das nicht so wahrnehme, dass die Kinos jetzt alle gestorben sind und nur noch 3 Filme in der Woche laufen oder so. Also das sehe ich doch etwas entspannter inzwischen. Aber ich, ne, oder wenn, ne, dass sowas wie Everything Everywhere All at Once ein halbes Jahr später nochmal ins Kino kommt, nachdem es den Oscar gewonnen hat, in ein Kleinstadtkino hier bei uns. Das sehe ich ja zum Beispiel auch als sowas Positives, aber das ist natürlich auch wieder so ein Event-Ding. Letzten Endes, wenn du es ganz knallhart darauf auslegst. Und die Streaming-Dienste wiederum haben ja echte Probleme. Ich meine, die kann man nicht wegdiskutieren. Und die sehe ich im Moment deutlich stärker in der Problematik. Und da weiß ich auch nicht, ob das alles so weiterlaufen wird wie bisher.
Also ich kann nur sagen, ich war vor der Aufnahme des Podcasts etwas missmütiger gestimmt, aber jetzt im Gespräch mit dir habe ich gerade im Hinblick auf KI irgendwie eine richtig gute persönliche Entwicklung vollziehen können, also dank deiner Analyse. Also ich bin auch mittlerweile etwas positiver gestimmt und gar nicht so pessimistisch aufgestellt. Ja, ansonsten würde ich sagen, Markus, das war unsere Themenepisode. Ja. Über die Zukunft des Films und des Kinos angesichts von Streaming. Wir haben auch über CGI und KI gesprochen. Wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, ne, dann werdet Mitglied in unserer exklusiven Community. Dazu müsst ihr einfach nur Steady-Unterstützer werden und euch den Zugang zu unserem Discord-Server freischalten. Alle Infos dazu in der Podcast-Beschreibung und auf martinbornemeyer.de. Dann, Markus, ich danke dir ganz herzlich für die Aufnahme heute.
Ich ebenfalls und ich verabschiede mich auch von allen anderen. Tschüss.
Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.